überleg dir das sehr gut. Ich treffe manchmal Artists, die sagen, oh, ich würde gerne Musik machen, ich weiß nicht wo und und ja. Und ich denke mir das mal, lass es dann. Weil du musst als Independent Artist sehr, sehr starke Nerven haben und du musst aktiv an dich glauben. Das ist mein Number One. Und put in the work. Der Trend zu Musikvideos kommt wieder. Also Leute schauen sich wieder gerne Musikvideos an, was aber längere Formate und richtiges Storytelling dahinter hat. Aber Independent Artists haben oft einfach kein Budget dafür. Das heißt, investiere nicht in das Musikvideo, sondern investiere in die Ausspielung, investiere in Ads. Es gibt super viele oder immer mehr Culture-Agenturen, die kommen und sagen, wir wissen, wie Culture-Marketing funktioniert. Die Frage ist aber, wisst ihr überhaupt, was Culture ist?
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Egal, wie viel ihr schon wusstet, in diesem Interview werdet ihr was lernen. Liz Adjiman hat mich im Thema Takt-Studio besucht. Sie ist als Social-Media-Managerin bei der Agentur Jung von Matt Sports gestartet. Anschließend ist sie zum DIY-Vertrieb TuneCore gewechselt. Dort hat sie zum Beispiel Kampagnen mit Calvin Cold und Moneyboy gemacht. Bei TuneCore war Liz über 5 Jahre und ist zur Senior Global Brand Managerin aufgestiegen. Im Interview geht's viel um Social Media, gute Hooks für Videos oder wie sich TikTok und Insta verändert haben. Aber auch um den afrikanischen Musikmarkt oder das Black Entertainment Network, das Liz mitgegründet hat und an welchem Format sie gerade arbeitet. Damit ihr nicht mitschreiben müsst, gibt es den Newsletter. Den findet ihr über thematakt.de. Folgt dem Thematakt Podcast und lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify die 3 Punkte klicken und auf Show bewerten. Da freue ich mich. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Interview. Also, herzlich willkommen, Liz Adjiman. Richtig ausgesprochen?
Richtig,
perfekt. Yes. Wenn du jemanden beschreiben möchtest, der nicht in der Musikindustrie ist oder in der Entertainment-Industrie, was machst du eigentlich? Was ist deine Antwort?
Also ich bin Brandmanagerin. Das bedeutet, ich sorge dafür, dass entweder die Firma, bisher immer Firma, nicht Künstler, bekannter wird auf dem globalen Markt. Und das durch verschiedene Partnerschaften, Aktivierungen, Kampagnen etc. pp.
Als ich dich kennengelernt habe, warst du noch bei TuneCore und mittlerweile bist du da nicht mehr, aber vielleicht, bevor wir auf deine Karriere so ein bisschen zu sprechen kommen, erstmal dein erster Moment, wo du gesagt hast, ja, Entertainment, das ist die Industrie, das ist meine.
Ja, tatsächlich, da muss man tatsächlich ausholen, weil ich einfach eine klassische Marketing-Kommunikationsausbildung gemacht habe. Mhm. Und in der Ausbildung Social Media immer ein größeres Thema wurde. Und dann habe ich angefangen, schon so ein bisschen Influencer-Marketing zu machen. Und da habe ich gemerkt, das passt mir eigentlich ganz gut. Ich verstehe Menschen ganz gut und habe gemerkt, das würde ich weiterhin machen. Also vielleicht noch weiter drauf eingehen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann habe ich bei Jung von Matt angefangen. Auch weiterhin Social Media, aber halt im Sportbereich, also bei der Sports. Und da war ich ja komplett auf Entertainment, also Sport ist komplett Entertainment und habe da weiter ausbauen können, super viel gelernt. Und dann interessanterweise dachte ich, bleibe beim Sport. Und dann kam eine Anfrage rein, ob ich nicht in die Musikindustrie wechseln möchte. Und dann dachte ich, oh Gott, das kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Aber bis jetzt alle Sachen, wo ich gedacht habe, ich kann es mir nicht vorstellen, habe ich letztendlich doch dann gemacht.
Alle Sachen?
Nicht alle. Ich würde sagen, dass die Dinge dann, würde ich mal sagen, meistens gar nicht so schlecht rausgekommen sind, genau.
Aber um nochmal so ein bisschen noch weiter zurückzuspringen, bevor du überhaupt eine Ausbildung gemacht hast, warum hast du die denn überhaupt gemacht? Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das ist, glaube ich, so der Bereich, der ist für mich?
Ich habe nach dem Abi, wusste ich, ich will irgendwas mit Medien machen und ich hatte aber gar keine Ahnung, was es bedeutet, richtig. Und vielleicht, wenn man nochmal weiter zurückgeht, dachte ich, ich wollte Moderatorin werden, mit 16 schon. Und dann dachte ich, okay, Fernsehen, Medien, irgendwie sowas. Und habe mich aber erstmal ausprobiert, habe Anglistik und Germanistik studiert nach dem Abi. Dann habe ich eine Designerin kennengelernt, die Galvin London gegründet hat. Das ist eine relativ große Modemarke mittlerweile. Und sie wollte, dass ich ihre Personal Assistant werde. Und ich war so, toll, Mama, ich studiere nicht mehr. Und natürlich, wenn man Eltern kennt, sie fand das gar nicht gut. Und dachte, Gott, wenn das Kind umgerissen Medien machen möchte, ich brauch sie im Studium. Und ich hatte aber damals eine Freundin, die die Ausbildung zum Marketing-Kommunikationskauffrau gemacht hatte. Und irgendwie dachte ich, das klingt spannend. Again, ich wusste gar nicht richtig, was das alles ist. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, weil ich dachte, meine Mutter lässt mich in Ruhe dann. Und habe dann diese Ausbildung gemacht, ja.
Aber also das heißt, du hast das Studium abgebrochen oder
ja.
Weil du eigentlich Personal Assistant werden wolltest?
Ich glaube, jetzt verwechsel ich das. Ich habe tatsächlich vorher, also vor dem Studium, wurde mir diese Personal Assistant Ausbildung angefangen. Mhm. Ich habe nach dem Studium, habe ich ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, weil ich einfach, ich wusste nicht genau, was ich machen möchte und ich wusste, ich muss was machen. Und gleichzeitig dachte ich, ich muss jetzt aber auch studieren, weil ich jetzt mein Abitur geschafft habe, weil ich nicht ganz wie andere, ich habe eine Hauptschule erstmal, ich bin nach der Grundschule auf eine Hauptschule gekommen und habe dann wirklich dafür gekämpft, in Anführungszeichen, dass ich aufs Gymnasium lande und dann auch mein Abitur innerhalb von 13 Jahren schaffe. Das habe ich dann getan und deswegen dachte ich, ich müsste jetzt irgendwas Tolles machen, aber ich wusste noch nicht ganz was. Deswegen habe ich ein soziales Jahr in der Kita gemacht. Und in der Zeit habe ich dann auch die Designerin kennengelernt und da war dann die Sache, okay, ich werde jetzt ihre Personal Assistant, weil das wird alles ganz toll. Noch witzigere Story ist eigentlich, ich war so ein Riesenfan von Rosie Huntington-Whiteley, kennst du die?
Nein.
Die ist die Frau von Jason Statham. Sagt Jason Statham
den
jemand?
Den kenne ich.
Genau, die hat bei Transformers mitgemacht und das war eines ihrer besten Freundinnen und ich war so, wegen Rosie mache ich jetzt ihre Personal Assistant. Vielleicht habe ich ja das Ziel, Rosie irgendwann kennenzulernen. Und da hat meine Mama angerufen und meinte, ich gehe nicht mehr studieren. Und dann hat meine Mama gesagt, das findet sie nicht so toll. Und ich hatte, glaube ich, auch eine, es ist jetzt all over the place, aber ich hatte eigentlich auch ein Studium in Amsterdam. Das war zum Eventmanagement, Event und Hosting oder sowas. Und das habe ich tatsächlich gecancelt. Mhm. Und dann hat meine Mama mich aber nicht ganz in Ruhe gelassen. Und dann habe ich gesagt, okay, sie hatte mich dann ohne meines Wissens matrikuliert.
Immatrikuliert. Also eingeschrieben meinst du?
Genau, eingeschrieben und ich wusste nichts davon für das Anglistikstudium und für Geschichte und habe dann angefangen, mochte Geschichte nicht so wirklich und bin dann in Germanistik reingekommen. Und dann habe ich es ein Jahr gemacht und habe auch gemerkt, boah, das ist nichts, das ist wirklich sehr schwierig. Und oder sagen wir so, ich habe nie gelernt zu lernen und dachte, jetzt bin ich auf mich alleine eingestellt, das will ich nicht mehr machen. Und dann kam halt die Marketing-Kommunikations-Ausbildung um die Ecke und da dachte, okay, das mache ich jetzt.
Aber wenn du sagst, du hast nie gelernt zu lernen, wie hast du es denn dann geschafft, dein Abi zu machen?
Ich habe, meine Mutter hat sehr viel Geduld mit mir gehabt und ich hatte damals Lehrer, die mir auch wohlgesonnen waren, würde ich sagen. Und ich war halt sprachlich sehr gut, also in mündlichen und konnte damit alles mal raushauen. Also auch meine schriftlichen Noten waren immer eine Katastrophe. Aber meine mündlichen Noten waren immer ganz gut. Und da haben die Lehrer gesagt, ich glaube, ihr fehlt halt einfach so, das alles zu Papier zu bringen. Und war mir, würde ich sagen, wirklich sagen, wohlgesonnen. Und dann beim Abitur musste ich eine mündliche Prüfung absolvieren. Und die hat mich dann auch wirklich gerettet, auch also aktiv. Ich bin ganz happy darüber, dass es auch immer noch mündliche Prüfungen gibt.
Mhm. Hast du die Rose mittlerweile getroffen?
Nee, immer noch nicht. Ich habe ja dann aufgehört und habe dann immer weniger Kontakt gehabt und jetzt bin ich sehr traurig, dass ich Rose nie getroffen habe.
Aber ist ja noch ein bisschen was vor dir, weil du hast gesagt, du warst jetzt auch in L.A., bist da connected. Also die Chancen sind ja, die wohnt doch bestimmt auch in L.A., Hollywood, oder?
Ich glaube, die wohnt in UK.
Ach so, ja, okay. Gut, dann bist du natürlich falsch unterwegs.
Ja. Da bin ich auf jeden Fall falsch unterwegs, aber ich finde sie nach wie vor ganz, ganz toll. Also wenn sie es irgendwann hören sollte.
Ja. Jung von Matt ist ja ein sehr großer Name. Kennen wahrscheinlich die meisten als einzige Agentur. Also ich glaube, es ist einfach die einzige Agentur, die so jeder kennt, der zumindest im Medienbereich ist. Es gibt natürlich super viele Agenturen, auch sehr viele sehr große Agenturen. Aber ich glaube auch dadurch, durch so BVG-Kampagnen und sowas, ist dieser Name irgendwie einfach sehr groß geworden. Wie bist du denn dahin gekommen?
Ich habe während meiner Ausbildung wieder diese eine Freundin gehabt. Also jetzt sind wir nicht mehr so im Kontakt, aber auf dem Gymnasium waren wir sehr eng. Also eine meiner besten Freundinnen, würde ich sogar sagen. Und sie ist nach ihrer Ausbildung und glaube ich ein Jahr drin, ist sie zu Jung von Matt gewechselt. Und ich würde jetzt sagen, ich wollte alles machen, was sie macht, aber so war es gar nicht tatsächlich, sondern während meiner Ausbildung haben sich so Agenturen kristallisiert, die erstrebenswert waren, wie BBDO, Grey. Und bei Jung von Matt war so die, boah, das ist krass reinzukommen. Ich habe gedacht, mal gucken, ich will nach Hamburg ziehen. Ich weiß nicht, ob das so krass ist. Ich versuche es und habe mich wirklich beworben und dann bin ich reingekommen. Klar, meine damalige Freundin, wir hatten da, das heißt Fuck, Football Agency Cup.
Okay. Kenn ich
kurze Aufklärung. Okay. Und da habe ich auch den Geschäftsführer damals getroffen und habe gesagt, ja, mein nächster Move wäre Jungformat. Und der so, ey, schick Bewerbung rum, sobald du ready bist. Und da habe ich das dann getan und hatte ein ganz normales Bewerbungsgespräch. Also da waren jetzt keine Favors oder so. Und mit meinem damaligen Chef. Und so bin ich reingekommen, ja.
Und da hattest du auch schon Bock auf Sport? Oder war das dann eher so durch Zufall, weil das war halt gerade eine offene Stelle?
Ich hatte schon Lust auf Sport. Ich hatte Freunde, die Fußball gespielt haben, also wirklich auch professionell. Und ich hatte damals schon das Gefühl, dass, das ist ja jetzt 2012, 13, 14 ungefähr gewesen, in der Ausbildungszeit. Da war das noch so, dass Spieler nicht so aktiv auf sozialen Medien waren. Es gab immer so eine Mystery so um Spieler herum und man konnte nicht wirklich greifen. Und ich habe mir immer gedacht, so eigentlich sind die doch also auch ganz normale Menschen und irgendwie kann man mit Spielern noch mehr machen. Und Jungformat war eines der, also Jungformat Sports aktiv war eines der ersten Agenturen, die es erkannt haben. Und da dachte ich, das passt ganz gut rein. Die haben ein gleiches Mindset wie ich.
Was sind so Geschichten, die du gemacht hast?
Ich habe, eine meiner ersten Projekte war tatsächlich 2018 FIFA, Weltmeisterschaft in Russland. Und da hatten wir, glaube ich, echt einen relativ großen Etat. Und meine Aufgabe war, damals das Maskottchen zu personalisieren.
Und also du hast nicht die Sachen angezogen, sondern du hast dir überlegt, wie könnte das Maskottchen aussehen?
Genau. Das Maskottchen war schon angezogen. man wusste, wie es aussieht, das war auch schon angezogen. Aber personalisieren meine ich Charakter. Also wirklich, wie sollte der Charakter des Maskottchens sein? Und wie kommuniziert das Maskottchen auf Social Media? Mhm. Und da habe ich dann Strategien überlegt und halt auch aktiv dann auch fürs Maskottchen gepostet und so. Und durfte auch nach Russland zum Schloss reisen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Erzähl nochmal kurz, wer war das Maskottchen und was für eine Persönlichkeit hatte es am Ende?
Oh Gott, das ist schon so lange her. Sabivaka hieß das Maskottchen und das war leicht verspielt auf jeden Fall, war super. Also alle Maskottchen sind freundlich, aber es war sehr familienorientiert und hat irgendwie dafür gesorgt, dass auch alle anderen Maskottchen, die vorher in der FIFA unterwegs waren, zusammenkommen und war super gastfreundlich, also hat wirklich für die Gastfreundschaft Russlands gestanden. Und es war super wichtig, dass man das halt auch kommuniziert und auch so ein bisschen um die Ecke denken. Also ich habe immer gedacht, naja, das Maskottchen ist das Einzige, also von der Presse, nicht mal Presse darf ja in die Kabinen der Spieler, aber das Maskottchen schon. Mhm. Und so hat das Maskottchen quasi die WM begleitet und durfte Dinge sehen, die vielleicht sogar Presse nicht sehen durfte und so.
Durftest du es auch drüber reden?
Es durfte auch teilweise darüber reden, hast auch getan.
Ist jetzt in Russland im Knast.
Ist jetzt in Russland im Knast, genau. Und ja, wir haben so Aktionen gemacht, wie auch das Maskottchen hat, glaube ich, auch Geburtstag gehabt während der Fußballmeisterschaft und so. Also wirklich einfach eine komplette Personality gegeben und so. Und das hat voll Spaß gemacht. Und das war auch so ein bisschen schon so Early Influencer-Arbeit, würde ich sagen, so ein bisschen leicht, ja.
Vielleicht noch ein Vergleich dann mit Sportler, Sportlerin, auch vielleicht im Vergleich Musik, Musikerin. Hast du da dann auch mit jemandem zusammengearbeitet und dann auch Ähnliches umgesetzt oder hast du dann schon auch Unterschiede darin gesehen?
Also Unterschiede zwischen Sportlern und Künstlern gibt es auf jeden Fall. So meine Anfangszeit in der Musikindustrie habe ich gedacht, für mich sind Sportler ja auch Künstler. Und die drücken sich halt einfach anders aus. Das heißt, jeder hat da eine gewisse Sensibilität. Und ich kann gleich nochmal so ein bisschen mehr auf diese Unterschiede eingehen, aber erstmal konkret auf deine erste Frage. Ich habe da Sachen auch gemacht, wie so für Toni Kroos oder so, aber hauptsächlich habe ich dafür gesorgt, dass wir, also Adidas hat damals die Tango Leap gehabt mit Club 35. Das heißt, wir haben Kampagnen überlegt, Projekte überlegt, Social Media Posts überlegt. Also damals gab es da gar keine Reels, aber so Videos und so, wie die Sportler es umsetzen kann, also auch vom DFB und so, das ging damals auch relativ weit, ja, genau.
Aber gerne nochmal konkret, also ich habe es auch akustisch nicht verstanden, was hat Adidas gehabt, Tango?
Genau, es gab die Club of 35, das sind so von Adidas, waren das damals, oder ich glaube, die haben damit aufgehört, waren es Streetkicker. Streetkicker, die in ihrer Stadt relativ groß waren, also die jetzt vielleicht nicht die aktiven Profisportler geworden sind, aber ein paar davon wurden es auch trotzdem noch Und die waren aber relativ bekannt einfach in ihrer Hood. So, die waren mega krass in der Community connected. Und Adidas ging es so ein bisschen Street Credibility, aber auch um authentische Platzierungen innerhalb der Community. Das heißt, du hast natürlich dann nur die Leader gesucht, ne? Im Sport und besonders im Fußball. Und dann gab es halt immer so kleine Turniere zwischendurch. Und deswegen glaube ich auch so relativ europaweit und global, dass dann auch wirklich verschiedene Events kreiert worden sind für diese Turniere.
Mhm. Und Vergleich Toni Kroos und, weiß ich nicht, ein Artist, den du gearbeitet hast, was habt ihr dann da gemacht?
Boah, bei Toni Kroos, da habe ich damals ein Interview Fragen durchgegeben. Also wir haben immer über, genau, da ging es halt wirklich darum, seinen Social Media Kanal nicht zu belagern, klingt jetzt wieder doof, aber Ansätze zu geben, was die posten könnten, weil die ja auch Verträge hatten damals mit Adidas. Und dann ging es darum, was posten die eigentlich? Und dann musst du natürlich Konzepte überlegen. Also das war es aktiv. Das heißt, ich war da viel mehr noch dran an den Sportler, aber jetzt nicht im Austausch mit den ganzen Sportlern oder so.
Mhm.
Und bei Artist ist es so, dass ich ja eher auf der Brand-Seite war. Ich habe ja kurz als Social-Media-Managerin angefangen bei TuneCore, aber dann tatsächlich ging es eher darum, was kann ich für die Brand machen. Das heißt, der Künstler muss natürlich trotzdem bestimmen, was sie machen könnten. Und dann habe ich aber auch Ansätze gegeben, wie ein Post aussehen könnte für den Künstler, aber auch, was es natürlich für Benefits für die Brand auch selber hat.
Warum hast du dann überhaupt gewechselt? Also von Jungformat zu TuneCore war der Weg, ne?
Genau. Ich war 20, das war genau Corona-Zeit. Und ich war dann schon 2,5 Jahre bei Jungformat und wollte was Neues. Die meisten, die bei Jungformat waren, wissen auch, dass es eine harte Schule ist und dass man da viel, viel, viel mitnimmt innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Und ich hatte Lust, wirklich aktiv auf Kampagnenumsetzung und 360-Kampagnen und hatte auch nicht mehr so Lust auf Agenturseite, weil du hast auf der Agenturseite ist es so, dass du Timings umsetzen musst von den Marken. Und ich hatte aber immer größere Ideen noch. Und bei Agenturen war alles sehr Timing-getrieben. Und nicht, dass ich die Timings nicht anhalten konnte, sondern es war eher so, dass ich den Need nicht gesehen habe. Und ich wollte was machen, wo ich das Gefühl hatte, ich bringe den Menschen aktiv was. Und das konnte ich auf Agenturseite nicht ganz umsetzen.
Was war dann dein erster Job bei TuneCore?
Ich habe bei TuneCore damals als Social Media Managerin für Deutschland angefangen, habe aber relativ schnell, weil ich dann da mit dem Head of TuneCore den deutschen Markt nicht nur analysiert habe, aber komplett eine Positionierung für den deutschen Markt geschrieben hatte. Also wie soll TuneCore sich in Deutschland aufstellen? Welche Artists, mit denen wir arbeiten, sind wichtig? Und das halt in der Pandemic, ne? Und das war so ein bisschen mein Job. Und ich habe also quasi von Anfang an so ein bisschen größer gedacht. Nicht nur als Social Media Manager. Und dann hieß es aber nach 6 Monaten, wir nehmen dich von der Position runter als Social Media Managerin für Deutschland und setze dich auf eine internationale Stelle, weil TuneCore halt super schnell im Wachsen war.
Mhm.
Und Deutschland war so der erste Markt, der eine Social Media Position eröffnen konnte. Aber dann haben wir das halt gemacht und mal natürlich jetzt fällt mir Growth auf Deutsch nicht ein, Wachstum. Den Wachstum erkannt, der in Deutschland passiert ist, aufgrund der Strategie. Und dann hieß es, okay, wir ziehen dich von lokal auf den internationalen Markt, bleibe aber Social Media Managerin. Und für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich gesagt hatte, okay, dafür brauche ich aber super viele Social Media Manager in den verschiedenen Ländern. Und dann haben wir angefangen, Praktikanten einzustellen oder Werkstudenten. Und mit denen habe ich dann die Social Media Strategien erarbeiten können für die Länder. Aber auch da war ich nicht ganz happy mit, weil ich gesagt habe, Social Media ist schön und gut. Aber alles, was ich angehe, ist wirklich 360. Also ich denke nicht nur an Social Media, ich denke an Partnerships. Ich denke, wie es ein Artist benefiten kann, aber auch der Brand. Und dann war relativ schnell klar, okay, Liz muss auf der Brand-Position. Und dann habe ich quasi International Brand Management angefangen.
Mhm. Nochmal vielleicht kurz zur Erklärung. Also einmal auch Grüße. Colin Eger war Head of TuneCore, hat auch schon in dem Stuhl gesessen, in dem du sitzt, aber bei über 30 Grad.
Und, der Arme.
TuneCore ist ein DIY-Vertrieb. Ne? Also ihr habt vor allem das Ziel, dass möglichst viele Artists euren Dienst per monatlicher Zahlung ist, glaube ich, oder pro Album zahlt man irgendwie 10er oder so um den Dreh und dann eben die Musik darüber veröffentlicht und dann auch die Abrechnungen, falls jemand TuneCore noch nicht kennt.
Genau, genau. Wir haben jetzt das Modell 2022 umgestellt, auf, oder 23, bin ich ganz sicher, aber von pro Album auf jährlich kannst du den Deal quasi raussuchen, ob du als Startup-Paket, Mittelpaket und Premium-Paket.
Erzähl doch mal gerne von den Kampagnen. Was habt ihr denn umgesetzt, gerade als du dann schon befördert wurdest, ohne dass du es wolltest?
Genau, es war tatsächlich eine Beförderung. War so, oh Gott, ich habe doch gerade angefangen. Ja. wir hatten damals Kevin Kold als einer unserer ersten Gäste, weil Kevin Kold eines der Künstler war, der relativ öffentlich über Independency gesprochen hatte. Und wir haben dann im Backend...
Der hat seinen Katalog, glaube ich, auch gekauft dann wieder.
Richtig, der hatte seinen Katalog gekauft gehabt und hatte so, das war vielleicht der Industry bewusst, aber noch nicht den Fans. Und es war auch, glaube ich, so ein Jahr, nachdem Nipsey Hussle verstorben ist. Und Nipsey Hussle war ja auch ein großer Advocacy für Independency. Und wir haben damals geschaut, welchen Künstler haben wir denn überhaupt im Backend und nutzt TuneCore. Und dann haben wir einen Account von Kelvin gefunden. Wir dachten, ach, super unrealistisch, dass Kelvin das mit uns macht. Aber der hat das tatsächlich dann gemacht und hat dann mit uns eine Kampagne umgesetzt, wo es halt wirklich darum ging, wo wir mit ihm über Independency gesprochen hat. Und er hat auch damals Arts und J interviewt und auch mit ihm über Independency gesprochen, das ist auch ein Rapper. Ja. Mhm.
Das war eine Kampagne, die du dir überlegt hattest.
Genau, oder halt auch Moneyboy dann ich glaube, das waren ein, zwei Jahre später für Deutschland auch eine Moneyboy-Kampagne, wo es darum ging, um das neue Pricing. Also, wo Künstler auch irgendwie mehr Geld hatten. Eines der früheren Modelle von TuneCore oder frühere Positionierung war, du kriegst 100% von 100%, was bei vielen DIY-Vertrieben nicht der Fall war. Das heißt, wir konnten damit ganz gut Werbung machen. Dann haben wir quasi mit Moneyboy auch eine Kampagne umgesetzt, die auch relativ erfolgreich war. Und auf dem globalen Markt hatten wir eine mit Papoose, ist auch ein US-Rapper, der auch sehr groß Advocacy hatte für Independency. Und wir hatten so viele verschiedene Künstler. Südafrika hatte ich auch einen Künstler, mit dem ich gearbeitet hatte. Also es war schon auf dem globalen Markt relativ viel unterwegs. Oder in Italien war es dann Wacker, also auch relativ großer italienischer Rapper. Ja, genau. Mit denen habe ich dann die verschiedenen Kampagnen für die Brands umgesetzt. Also meine Nummer eins war Advocacy für Independency, weil ich glaube, du kannst Künstlern nicht Sachen in den Mund legen, sondern die müssen von alleine darüber sprechen, die müssen nicht darüber begeistern. Und Sportler auch. Aber insbesondere bei Künstlern war da so eine Sensibilität darunter liegt. Und die Künstler, mit denen wir da gearbeitet haben, die waren halt wirklich große Freunde von Independency. Das heißt, wir haben nicht gesagt, TuneCore ist die beste Marke, sondern vielmehr, was bringt es einem Künstler, independent zu sein? Was heißt das überhaupt? Welche Artists machen das? Und so habe ich quasi die Marke mit dem Künstler verbunden, ja.
Und wieso gerade Moneyboy? Also ist ja nun mal eben auch ein Phänomen, wo sich die Geister scheiden, aber wo man ja auch weiß, das könnte vielleicht auch kontrovers rüberkommen oder vielleicht sogar, no front, der Marke schaden.
Ja, es war auch eine lange Hin- und Her-Diskussion, würde ich sagen. Aber eine Sache, die ganz klar war, Moneyboy ist ein Businessman trotzdem. Und dafür kannten die Fans auch. Also wir haben jetzt nicht mit seiner Musik geflext, sondern wir haben aktiv das Business von ihm sind wir angegangen. Also sagen, weil Moneyboy, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, ist ein sehr erfolgreicher Businessman. Und darum ging es uns bei der Kampagne. Genau, das heißt, wir haben natürlich die Marke Moneyboy genutzt, die er ganz gut auch so für sich vertreten hat. Aber das Sentiment nach Geld war wichtig, weil Künstler natürlich auch überleben wollen, gerade Independent-Künstler. Das ist ein Struggle auf den Markt. So. Und er ist einer der Künstler, der es ganz gut hinbekommt.
Alleine ja schon im Namen.
Ne? Richtig.
Money.
Money, money.
Wo wir beim Thema sind, also sonst hätte ich das, glaube ich, später gefragt, aber Independent-Artist, was würdest du denen heute raten?
Ja, boah. Das ist auf jeden Fall heute als Independent Artist. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, auch wegen dem ganzen AI und so. Ich sage das jetzt etwas, vielleicht ist es kontrovers für viele, aber überleg dir das sehr gut. Ich treffe manchmal Artists, die sagen, oh, ich würde gerne Musik machen, ich weiß nicht wo und ja. Und ich denke mir jedes Mal, lass es dann. Weil du musst als Independent Artist sehr, sehr starke Nerven haben und du musst aktiv an dich glauben. Das ist mein Number One. Und put in the work. Also wirklich, weil wenn das nur ein, es könnte, aber es nicht, es muss nicht sein, dann ist da viel mehr Leid als Spaß drin. Und wenn du es wirklich möchtest, dann lern dich gut kennen. Überleg dir genau, welche Plattformen für dich relevant sind. Heutzutage sind Non-Negotiables TikTok, auf jeden Fall YouTube und Instagram. Jeweils als Shortform, genau.
Also nochmal zur Erklärung, eben jeweils als hochkant eine Minute Video circa, nicht unbedingt Musikvideo auf YouTube, sondern richtig. Alles eigentlich verwerten, Reel auf Instagram.
Also alles, wo du Content verwerten kannst. Aber ich würde, das Interessante ist, der Trend zu Musikvideos kommt wieder. Also Leute schauen sich wieder gerne Musikvideos an, was aber längere Formate und richtiges Storytelling dahinter hat. Aber Independent Artists haben oft einfach kein Budget dafür. Das heißt, investiere nicht in das Musikvideo, sondern investiere in die Ausspielung, investiere in Ads. Also man hat auch manchmal das komische Gefühl, wenn man sagt, ich zahle doch jetzt nicht für mein Placement, aber doch. Weil es kommen dann fremde Menschen auf dich zu und die, mit die vielleicht vorher dich gar nicht auf dem Schirm hatten, die aber deine Musik einfach ganz toll fanden. Überleg dir eine gute Hook. Und wenn du sogar sagst, weil viele denken, aber TikTok ist doch nichts für mich, ich habe das auch. Ich tanze nicht so gerne oder ich möchte nicht, dass Leute, meine Musik ist ein bisschen esoterischer oder so. Dann zeig den Prozess deiner Musik, also wie du die Musik machst, wie du im Studio bist, wie du schreibst, was deine Gedanken dahinter waren. Nichts ist wichtiger für Personen heutzutage und das trennt dich auch von so AI-mäßig, ist das menschlich dahinter, die menschliche Komponente. Die Leute wollen verstehen, was du machst und warum die Musik für dich so wichtig ist und Meaning dahinter. Und klar, gibt es Rapper, die sagen, ey, ist mir alles egal eigentlich. Aber dann weiß ich nicht, ob Independency genau das Richtige ist. Dann würde ich vielleicht gucken, dass man gesigned wird relativ schnell. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt auch keinem empfehlen.
Sehr, sehr viele Tipps auf jeden Fall. Du hast gerade Hooks erwähnt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erklären, weil das wird ja auch häufig genannt. Oder ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich eher englischsprachige Videos auf YouTube, die dir erklären, wie du ein erfolgreiches Short oder sowas basteln kann und dass eine Hook irgendwie wichtig ist. Aber ich finde es immer noch ein bisschen schwer verständlich. Was ist denn überhaupt eine Hook in einem 1-Minuten-Video zum Beispiel?
Es ist so witzig, weil ich gerade so Tipps rausgebe, die ich selber eigentlich immer wieder höre und ich einfach trotzdem nicht umsetze. Aber ich gebe sie jetzt hier trotzdem. Versuchen, ein Problem zu lösen von einer anderen Person. Also wenn ich jetzt hier stehe, ich bin aus Hamburg, es regnet die ganze Zeit, du hast keinen Bock mehr auf Hamburger Wetter oder willst du den Abend versüßen mit Dillede? Also ne, dass man so ein bisschen der gegenüberliegenden Person, die man jetzt nicht sieht, etwas wegnimmt. Und wenn ich jetzt einen Song über Happiness schreiben würde, aber ich bin in einer Stadt, wo es nur regnet und oder ich spiele es aus einer Stadt, wo es nur regnet, würde ich sagen, du hast keinen, ne, das ist so, komm raus aus deinem Funk oder du hast keine Lust mehr auf den Funk, dann bleib jetzt hier. Irgendwie das sind so Hooks. Und wenn man auch nicht sprechen möchte, dann kann man das auch schreiben. So, ja, oder man hat sich getrennt oder so, der Song, der deine nach einer Trennung dir hilft oder so, geht auch.
Nutzt du selbst auch sehr viel Social Media oder bespielst du es eher, als dass du es konsumierst, sag ich mal?
Oh, ich konsumiere viel mehr, als ich benutze und das ist nicht so gut. Ich habe mir jetzt eine neue App runtergeladen, die meine Screentime minimieren soll. Also die sagt auch einem, wie oft man automatisch irgendwie TikTok oder Instagram öffnet und ja, da versuche ich ein bisschen runterzukommen. Also aktiv.
Wie heißt die App?
Opal. Opal heißt
die. Ah, okay, so wie Opel nur mit A.
Genau,
okay.
Genau. Die ist richtig gut. Also ich will jetzt hier gar keine große Werbung, aber die ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist nicht wie, weil manchmal, das passiert mir leider zu oft, ist dann, ich habe Instagram für 2 Stunden am Tag, was ich schon sehr hoch finde, eingestellt. Aber wenn man so nur am Doomscrollen ist, dann kommt man auch bei den 2 Minuten an. Und dann sagt es, du hast Instagram heute, deine Instagram-Zeit ist erreicht, aber du kannst es immer ändern. Oder du kannst sagen, ignore for the day. Und bei Opal ist es nicht so einfach. Da musst du tatsächlich in die App gehen von Opal. Dann musst du nochmal so eine Atmungsübung machen, bevor du dich dafür entscheidest. Und du kommst dir dabei schon so doof vor, dass du denkst, ach egal, dann gehe ich jetzt nicht in Instagram rein. Du müsstest auch irgendwie relativ viel umstellen, damit du das an dem Tag nutzen kannst. Und so. Das heißt, es hilft sehr gut.
Nochmal 10 Kilometer joggen, dann darfst du wieder nutzen.
Ja, ungefähr.
Okay, ja, habe ich zum Glück noch nicht benutzt, aber Ich finde es auch irgendwie nicht mehr so reizvoll, muss ich sagen. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich gar nicht so wenig Leuten und wird vielleicht, du meinst ja auch AI-mäßig, ich glaube, umso mehr Slop da wir da reingehauen wird und Facebook arbeitet ja daran, dass es mehr oder weniger so eine selbstbefüllende Maschine wird, so ein bisschen. Ich glaube, umso eher haben die Leute dann auch irgendwann keinen Bock mehr, weil dann irgendwann, also es ist ja selbst jetzt schon nicht so leicht, was Echtes zu finden in Form von was Persönliches. Und wie du sagst, ne, ich glaube, man stolpert dann durchaus schon mal auch bei TikTok, weil es halt so raw war auf jeden Fall. Ist es immer noch so oder hat sich TikTok auch so ein bisschen wie Instagram über die Jahre immer hochglanzmäßiger entwickelt?
Also ich bin auf TikTok seit der Pandemic, also wirklich seit 2020 oder 2021 würde ich eher sagen. Und ich habe damals TikTok geliebt, weil die Leute super raw waren, ne? Und sie Trends und der Humor, das war sowieso Wein irgendwie frisch und es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, es ist sehr viel Hochglanz, sehr langweilig. Der Algorithmus, der gefällt mir auch nicht mehr. Also es ist sehr viel Werbung auch und so. Also es verändert sich auf jeden Fall. Ich habe aber immer so ein bisschen, vielleicht liegt das auch so an meinem generellen Mindset, den ich habe. Und deswegen bin ich da vielleicht zu positiv. Aber ich habe immer das Gefühl, bei so Extremen entwickeln sich auch Sachen extrem wieder zurück. Die Welle AI muss jetzt kommen, habe ich das Gefühl. Also wir sind schon mittendrin und unavoidable. Man kann auf jeden Fall für sich selber mehr Privatsphäre einstellen. Aber AI an sich, auch auf Social Media und so, ist halt jetzt schon da und es wird auch mehr. Und es wird wahrscheinlich so krass sein, dass wirklich aktiv Menschen sich dann mehr zurückziehen, mehr Zeit gefunden wird, auch mehr wieder menschlich dazu interagieren. Und dann muss die App sich, kommt vielleicht eine neue App oder die App stellt sich um oder so. Man sieht ja auch schon so ein bisschen bei Instagram, wie wir damals in die Millennials, als Instagram 2012 kam, was für dumme Bilder man gepostet hat. Und das kommt aber jetzt zurück, einfach die ganzen Dumps, keine Perfektion mehr und ja, aber es dauert auf jeden Fall, bis man das aktiv komplett wieder spürt, dieses Humane.
Ich habe es auch letztens einem Kollegen vom Basketball erklärt, der, glaube ich, so 10, 15 Jahre älter ist als ich, dass es halt auch irgendwie so diese Entwicklung irgendwann war von wegen Instagram, wie du meinst. Und ich habe halt früher, habe ich aus meiner Perspektive fotografiert, kein Plan, also das dann später vielleicht noch in die Story. Ich bin jetzt im Urlaub und ich fotografiere den Frühstücksteller. Ja. Aber irgendwann war es dann ja so, warum, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, vermutlich Influencer. Und dann haben wir normalen Menschen das dann übernommen, dass man gesagt hat, okay, jetzt fotografiere mich mit dem Frühstücksteller. Also, und das macht dich ja selber viel mehr auch zur Marke und so. Und hat, finde ich, dann auch genau das, was du sagst, so von Instagram irgendwie gekillt, weil ich, als Instagram neu war, bin ich durch die Gegend gelaufen und habe überlegt, was sehe ich in der Welt und kann vielleicht irgendwie ein cooles Foto machen. Weil ja auch Leute haben irgendwie, guck mal, das sieht ja aus wie ein Gesicht oder so. Da gab es ja ganze Accounts, die sowas gemacht haben. Und bei Stories war dann irgendwann für mich so, ah geil, wie kann ich eine Story erzählen? Und habe dann auch so ein bisschen so hookmäßig oder irgendwie so Produkttest auf billig oder so, aber ich dachte einfach, ah, das ist, ich hatte ein bisschen Zeit im Studium, habe ja auch was mit Medien studiert, mache ich doch jetzt mal was und Leute fanden das auch hin und wieder lustig und dann denkst du halt, ja, ah, dann macht es auch Spaß, wenn Leute reagieren, aber für mich ist mittlerweile beides, also ich muss mich sehr dazu motivieren, was zu posten in den Feed und selbst bei einer Story überlege ich irgendwie, soll ich das jetzt posten? Zum einen ist A, ist es interessant genug, B, wann mache ich das und so und ganz oft ist so, ach so, ja, eigentlich wollte ich ja noch, aber vergessen und ich habe auch schon mal, weil ich ja eben in den Medien bin und nicht irgendwie komplett vergessen werden möchte, so gesagt, okay, ich muss jeden Tag einfach mal irgendwas, ein Foto. Mm. Selbst das fanden dann Leute schon irgendwie zu viel, also einer hat dann irgendwie mal geschrieben, ist ja auch sehr subjektive Wahrnehmung, hat dann so von wegen, als würde man ihn so voll spammen und ich dachte so, ey, ich habe jetzt in 24 Stunden 2 Fotos gepostet und anscheinend ist schon zu viel. Wie beobachtest du das bei dir selber oder auch vielleicht bei anderen, bei Artists oder so, was die Veröffentlichung von Inhalten angeht?
Es ist super differenzierend. Also zurück zum Frühstückstisch fand ich ganz, nee, wirklich fand ich sehr gut. Ich würde sagen, von meinen Freunden bin ich so jemand, der so krass auf Ästhetik achtet. Und aber, jetzt kommt das große aber nicht in der Perfektion. Also wenn dein Frühstückstisch perfekt gedeckt ist, ich weiß nicht, wie es, ne, so Influencer-mäßig würde ich jetzt sagen, man kennt alle so die Frühstücksbilder, ist es super ästhetisch, aber es ist dann so zu krass gestellt und ich liebe Dinge, die aus dem Natürlichen ästhetisch sind. Also wenn jetzt der Frühstückstisch ein bisschen chaotisch ist, aber es sieht trotzdem schön aus. Also ich finde, ich sag immer so, ich bin ein Riesen-Advocate für humane Sachen, also wirklich mehr Nahbarkeit. Und ich muss auch so ein bisschen differenzieren zwischen meinen Freunden, denen ich folge, und den Influencern oder den Artists, denen ich folge. Ich glaube, bei Artists ist es immer noch so, dass die wirklich am meisten über ihre Musik teilen, weil dann natürlich die Angst auch ist, irrelevant zu werden mit der, also dass die Musik nicht mehr so relevant ist, dass die Musik nicht mehr so im Vordergrund steht. Das heißt, ich beobachte es so, dass wenn ich Artists folge, dass die wirklich immer einen Connect zu ihrer Musik finden, was ja auch Sinn macht. Ich würde sagen, die besten Artists schaffen da so eine Brücke. Ich finde, Stormzy sagt immer, dass er Schwierigkeiten hat mit Social Media, aber seine Rawness, indem er, so wie er Social Media nutzt, finde ich total toll. Also er nutzt auch Dumps, schreibt dazu seinen Text, total esoterisch, und ist dann mal wieder weg für eine längere Zeit. Aber was er den seinen Fans gibt, ist diese krasse Nahbarkeit. Und da ist wirklich so die Kunst darin, finde ich, wenn als Künstler. Dann natürlich Influencer, wenn ich dir folge aus einem bestimmten Grund, will ich auch genau den Content bekommen. Das heißt, wenn du, deswegen ist es so wichtig, wie man sich halt positioniert als Influencer, ne? Was möchte ich denn der Community mitgeben? Und folge ich jetzt einer Influencerin, die komplett, also sagen wir mal jetzt, Schwarz-Weiß-Bilder postet, weil sie so schön finde, dann folge ich dir, weil du aktiv diese Schwarz-Weiß-Bilder postest. Machst du was anderes, ist ein bisschen schwierig, dann da so Anschluss zu finden. Also lange Rede, kurz Sinn. Ich glaube, die Person, die meinte, dass du zu viel postest, da muss man sich halt überlegen, ob man eine Person noch weiter, also ob man dir dann weiter folgen möchte. Aber ich finde, einmal einen Tag ist eigentlich das Mindeste. Und ja, jetzt kommen meine ganzen Hater, ich mache es selber nicht. Aber weil ich wirklich, und das ist auch so verrückt, ich werde schnell overwhelmed mit Social Media. Du sagst es schon richtig. Man macht das, weil man ja auch Reaktionen bekommen möchte. Manchmal, wenn ich Reaktionen bekomme, finde ich das ganz toll. Mhm. Aber ich bin dann flach für eine ganze Woche. Und das, ich weiß nicht warum, aber das ist so richtig so. Und ich glaube, das liegt an der Zeit von so Overstimulation mit all diesen ganzen Sachen. Deswegen, ich muss drin besser werden, ich weiß das, aber mir fällt es immer noch sehr schwer.
Aber stimmt schon, genau, da muss ich auch dran denken. Also das ist so ein bisschen das Paradox. Ich hatte auch das letzte Mal, wo viele Leute reagiert haben, da habe ich meinen Sohn von hinten gefilmt, wie er auf seiner Musikmatte Musik macht, und dann gefragt, okay, jetzt haben die uns die Matte geschenkt haben, auch ein Kind bekommen, was sollen wir denen so quasi als Retour schenken? Und da gab es dann halt wirklich Tipps, und es gibt irgendwie, das sah richtig geil aus, wirklich so ein DJ-Pult für Kinder oder Babys. Aber das soll wohl ultra nervig sein. Aber ich habe auch geschrieben, ey, das will ich für mich selber haben. Das sieht schon nice aus. Aber es stimmt schon, da kam halt dann auch sehr viele Nachrichten. Push-Nachrichten habe ich eh ausgestellt eigentlich bei Instagram. Ja. Aber wenn du es schon aufmachst und dann siehst du, auf einmal hast du irgendwie 20 Nachrichten, dann hast du ja Arbeit so ein bisschen. Also es ist auch, ne, genau dieses Paradox. Eigentlich ist es cool und du möchtest ja Reaktion, und wenn keiner reagiert, denkst du dir so, okay, dann, also nicht mal dieses Billo-Herz, was du so drücken kannst. Dann denkt man sich so, okay, war das vielleicht auch, fandet ihr das alle so scheiße? Ne? Das ist, finde ich, schwer, da irgendwie so einen Kompass zu finden. Aber zum anderen auch, das, was du dir eigentlich wünschst, ne, ist ja ganz oft so, was du dir wünschst, Reaktion, ist dann so, oh, boah, jetzt muss ich alles beantworten. Auch so ein bisschen wie wenn du Geburtstag hast, ne?
Ja.
Da bekommst du ja ganz viele Happy Birthday. Und da ist es ja wirklich nicht, also Geburtstag cool, wenn du dann schreibst so, hey, lass doch mal wieder treffen. Und da folgt dann was, aber einfach nur, danke, danke, vielen Dank, danke. Ja. Das ist jetzt nicht das, was mich erfüllt. Ist nett, dass du an mich denkst, aber das kann man meiner Meinung nach dann auch weglassen. Ne?
Finde ich, also das Witzige ist, ich hatte auch mal eine Diskussion darüber, hat jemand HBD geschrieben, dachte ich mir so, okay, das kannst du auch wirklich lassen. Wirklich, und das Ding ist, und hat man aber so ein schlechtes Gewissen, dass man nicht darauf antwortet, weil am Ende des Tages nimmt eine Person sich ja trotzdem die Zeit, dir zu schreiben. Ich sehe es auch kontrovers, ich sehe es genauso wie du, ich denke mir, lass. Weil, warum? Also, wenn du mehr zu sagen hast, dann mach es gerne, aber wenn nicht, dann ist es voll okay. Ich finde es, ich denke jetzt nicht, oh mein Gott, diese Person hat nicht gedacht, als ich Geburtstag hatte. Aber ich kenne diesen Social-Media-Druck, wenn jemand Geburtstag hat und das auch postet und voll viele schreiben, denkst du, okay, ich habe jetzt deine Story gesehen und hab
spätestens dann, spätestens wenn du mir das in der Story unter die Nase reißt, muss ich ja so, wenn ich es jetzt ignoriere, hinterher guckst du noch so, ey, du hast es gesehen, aber hast es nicht geschrieben.
Das denke ich mir immer und denke mir so, oh nee, jetzt muss ich ja doch schreiben. Und ich meine das, also, dann mache ich das und denke mir, das hat mir jetzt 10 Sekunden gekostet, na gut, okay, komm. Ne? Also, und die Freude, und ich muss sagen, ich freue mich aktiv auch. Also, ich freue mich wirklich, wenn Leute mir schreiben, nur bei so einem Happy Birthday und ich meine nichts da kommen oder HBD, dann können wir es auch lassen.
THX. Ja. Gut, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ja. Also, du hast jetzt einige Kampagnen gemacht. TuneCore, was war denn so ein Highlight für dich in der Zeit, wo du da warst?
Mhm. Also in meiner letzten Position bei TuneCall, da habe ich hatte mehrere Sachen, aber mein am meisten Spaß gemacht hat mir eine YouTube-Partnerschaft. Wir waren in Accra in Ghana zum Afrofuture-Event. Warum mir es am meisten Spaß gemacht hat, weil ich bin selber ursprünglich aus Ghana, ich bin da dort geboren, hier aufgewachsen. Und meine Roots mit der Diaspora zu verbinden und gleichzeitig irgendwie einen Impact auch für Artists zu haben vor Ort, macht mir am meisten Spaß. Also wirklich so zu schauen, wie ich die globale Diaspora, die aber auch hier in Deutschland existiert, also afrikanische globale Diaspora, mit meiner Arbeit zu verbinden. Das hat mir aktiv am meisten Spaß gemacht. Und wir haben vor Ort, war das so, dass wir eine Afrofuture, eine kleine Bühne hatten, wo wir dann auch Artists platzieren konnten oder es quasi Artists konnten sich auch bewerben und dazu performen. Das fand ich ganz toll. Und das andere war ein Brunch, so ein bisschen Roc Nation inspired vor Ort, das ich dann auch organisieren konnte mit YouTube. Und da haben auch echt tolle Artists ein Panel gegeben und so über Independency und Ownership und auch African Music und die Entwicklung dahin. Ja, das war ganz toll.
Welche Artists waren so dabei?
Ja, Musa Keys auf jeden Fall. Kamido war noch dabei, dann sollte Jackie dabei sein, aber mittlerweile, ich glaube, sie kam später dazu. Und so Madina, genau, und so Nigerian Artist. Ja, da kamen Leute. Mhm.
Du beschäftigst dich auch mit der, African Music.
Mhm.
Ich habe so ein bisschen recherchiert, dass ja auch vor allem Ghana und Nigeria so die Powerhäuser sind.
Die Powerhäuser, würde ich sagen, Südafrika und Nigeria und Ghana ungefähr, ja.
Und dass Ghana mehr so die Ideen hat und Nigeria aber mehr so die Kohle verdient. Kann man das so zusammenfassen?
Du hast es sehr gut nachgelesen. Ich weiß nicht, wer dir den Tipp gegeben hat, aber genau so ist es. Ungefähr. Also es ist so, dass Ghana, der Grund ist, also Fela Kuti ist ja Godfather of Afrobeats oder Afrobeat, würde ich sagen. Und dann kamen Artists wie Burna Boy und so, die sich alle davon inspirieren haben lassen. Und das sind Nigerian Artists, muss man ihnen geben.
Und Fela Kuti ist Ghanaian?
Fela Kuti ist Nigerian. Genau, jetzt kommen wir aber zum Ghana-Part. Der Grund, warum man aber immer noch, und ich selber als Ghanaian claime, dass Afrobeats eigentlich die Roots auch so ein bisschen auch in Ghana hat, ist, weil Afrobeats vieles von Highlife hatte. Und Highlife ist the origin aus Ghana, also natürlich auch Westafrika, aber so die größten Artists daher und die es auch global so ein bisschen geschafft haben, sind aus Ghana. Das heißt, das kreative Land, würde ich sagen, ist extrem Ghana. Es gibt viele Nigerian Artists, wie auch ein Wizkid, der gesagt hat, er geht nach Ghana, um Musik zu machen, oder eine Tems oder was auch immer. Die sind super gerne in Ghana und haben da ein Studio auch und so, um sich inspirieren zu lassen, weil da die Künstler, die Szene da relativ groß sind, auch so ein bisschen Independent Artists. Und deswegen, ja, die Inspiration kommt vieles aus Ghana, aber die Nigerians sind hungrig. So die, ja, wirklich. Also hungrig in dem Sinne, dass die halt wirklich den Drive einfach haben. Also Ghanaians sind so ein bisschen, ja, komme was wolle. Also so ein bisschen lean back, ganz entspannte Kultur. Passiert es nicht, God willing, so. Und Nigerians sind so, nee, was machen wir jetzt, wie ist die Umsetzung, wie kriegen wir das hin? Und das ist etwas, ein richtiger Drive. Und deswegen sind die auch erfolgreich auf jeden Fall, ja.
Ich habe auch da fällt mir gerade ein, ja, perfekte Kombi, auch eine meiner Lieblinge, Megalo mit Nigeria und Ghanaian Stallion, offensichtlich Ghana. Geile Mucke. Ich habe auch nachgelesen, dass in Ghana dann der Dezember so mega der Partymonat ist, wo ja auch das Festival dann stattgefunden hat, ne? Aber dann, dass irgendwie fast jeder Tag irgendwie Party ist, stand da, weil auch ganz viele aus der Diaspora dann nach Ghana reisen, sozusagen auch irgendwie Familienbesuch etc. Mhm. Und dadurch ist der ganze Monat irgendwie Partymonat. Das hast du dann auch schon die Erfahrung gemacht?
Richtig, also ich fliege seit 2017, würde ich sagen, regelmäßig, wenn ich einmal im Jahr nach Ghana. Letztes Jahr war ich nicht, aber sonst immer. Und der Dezember hatte sich so rauskristallisiert. Das kannten früher viele gar nicht, aber aus irgendeinem Grund und wahrscheinlich einfach wegen Weihnachten und Silvester. Und Weihnachten spielt jetzt vielleicht nicht so klassisch wie hier eine Rolle, aber wir Westafrikaner, wir lieben feiern. Das, was wir lieben, feiern. Und Weihnachten und Silvester war ein Grund für die Diaspora zu sagen, gut, wir fliegen nach Hause. Und eigentlich waren es unsere Eltern, die gesagt haben, Weihnachten, wir gehen jetzt runter. Und so hat sich ergeben, dass dann Diaspora halt auch Partys gemacht hat, also mit den Locals vor Ort und so. Es wurde einfach eine kleine Party so für die Zeit, die man da war. Und das hat sich immer mehr etabliert. Und dann kam wirklich Afrofuture, damals noch Afrocella, die gesagt haben, wir wollen auch Festivals machen, wir wollen, dass die Diaspora auch wirklich kommt und genauso gute Festivals hat, wie wenn wir im Ausland sind, also hier vor Ort sind. Und dann haben die es wirklich umgesetzt und dadurch aktiv dafür gesorgt, dass der Dezembermonat in Ghana und auch in Nigeria so als der Festival-Party-Monat gilt. Und ja, man muss es eigentlich miterleben.
Wie erlebst du Konzerte mit? Also hast du Wizkid oder weiß ich nicht, was schon mal in Berlin gesehen und irgendwie in Nigeria oder so? Und wie ist der Vibe? Unterscheidet er sich krass oder kann?
Total. Okay. Total. Also es ist ein ganz anderer Vibe. Ich habe tatsächlich Wizkid hier schon in Deutschland performen sehen und dann halt auch in Ghana und so. Und die Partystimmung ist eine andere. Man muss natürlich sagen, das ist wärmer. Meistens, also es ist irgendwie, ne, das ist, und das da ist, heißt, es ist draußen, das heißt, die Leute haben mehr Lust. Aber die Stimmung der Party, das Verständnis füreinander, ist ein ganz anderes Feeling. Ja, also man hat wirklich diesen Vibe von, da ist jetzt gerade ein Konzert und man bleibt nicht stehen, sondern man tanzt. Also wirklich, da wird vor Ort getanzt, ja.
Nochmal zu, ist ein sehr komplexes Thema, aber ihr macht es ja auch mit Black Entertainment Network oder eben auch in deinen geplanten Projekten, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber um so ein Gefühl zu bekommen, ne? Zum einen gibt es ja Leute, die Afrika als Ganzes irgendwie sehen, claimen und Gemeinschaft, und natürlich kann man auch nicht für alle sprechen oder sowas, aber auf der anderen Seite ist es gerade für Europäer ja schwer irgendwie zu checken erstmal, wie riesig Afrika als Kontinent ist, also das ist ja nicht mal mit Europa vergleichbar und selbst Europa ist ja auch schon sehr groß und unterschiedlich, würde ich sagen. Also wie sehr hast du jetzt in deinem Leben so ein Gemeinschaftsgefühl, ganz Afrika oder zumindest Subsahara, weil selbst da ist ja so dieses Marokko, ja, ist schon ein anderes
Afrika. Ist schon anders, so. Auf jeden Fall. Ist schon so Subsahara, auf jeden Fall, ja.
Also wie sehr ist da dieses, okay, wir sind alles eins und wie sehr ist dann aber doch so ein gewisses Konkurrenz alleine Nigeria, Ghana. So, also ich glaube, wie ich es erlebe, ist manchmal auch so ein bisschen Augenzwinkern, aber ist ja schon so ein bisschen, naja, also eins sind wir nicht, sondern das kommt ja schon aus Ghana, weißt du, so.
Ja, also ich weiß nicht, ob du die AFCON jetzt so ein bisschen mitbekommen hast, African Cup.
Den letzten habe ich ein bisschen verfolgt, aber der war, glaube ich, 2024.
Okay, genau, wir hatten jetzt einen AFCON, da konnte man es eigentlich ganz gut beobachten, wie die Gemeinschaft ist, auch gegen Subsahara und Nordafrika. Ich würde, damit man so ein bisschen versteht, weil es halt wirklich komplexer ist, wie du es gesagt hast, ne? Also die Musik ist auch an sich sehr unterschiedlich, wenn man darauf achtet. Aber wir sagen, und deswegen sage ich Diaspora, wenn sie nach draußen ist, wenn du als, ich gehe jetzt komplett ab Subsahara aus, ne? Ich spreche jetzt, damit mal jeder weiß, so von, wenn du als Afrikaner, also egal welches Land in der Subsahara rausfliegst und rausreist und jetzt in Europa bist und du jemanden triffst, der auch schwarz ist, dann hast du meistens die gleiche Erfahrung wie die Person, die schwarz ist. Das heißt, die Verbindung basiert darauf, also die Connection ist, we are black before anything else, weil das auch so die Gesellschaft uns so sieht. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Kulturen und die passieren aber nicht sofort, sondern die sind eher, wenn man sich dann in den gleichen Räumen bezieht. Also ich sage immer, ist man in der weißen Gesellschaft, ist man eins an sich, weil einfach die rassistischen Erfahrungen und das, was man durchmacht, relativ ähnlich ist. Dann sind wir im gleichen Raum, all the black people, dann versuchen sich die Afrikaner zu finden. Dann ist es so, dass man halt da halt einfach nochmal andere Roots hat und Erfahrungen. Dann nochmal die Westafrikaner, also nochmal so, wir haben da nochmal ganz andere Traditionen als vielleicht East Africa oder South Africa. Und dann, wenn man nochmal einen Raum ist, wo es spezifisch ist, dann trennt man aktiv. Also dann ist es so, ja, aber unser Jollof schmeckt besser. So, oder wir sind die besten Fußballspieler oder wir haben das Beste, wir sind viel more fashionable und so. Und jedes Land steht für etwas und dann natürlich ist da so ein bisschen diese Reibereien. Aber deswegen meinte ich, ist die AFCON so spannend, weil Ghana war zum Beispiel jetzt gar nicht dabei, aber wir sind in der WM dabei. Nigeria ist zum Beispiel jetzt AFCON gewesen, aber die sind dafür nicht in der WM. Und es ist super spannend zu sehen, weil dann trotzdem die Ghanaen für Nigeria sind. Oder halt für die Côte d'Ivoire, weil wir nicht dabei sind. Also, aber man muss verstehen, dass die Kulturen an sich tief tiefgründig unterschiedlich sind, aber die Erfahrungen, die man macht, in der westlichen Welt ähnlich sind. Mhm. Und da kommt halt die Gemeinschaft daher. Und dann kann man natürlich sagen, man ist Pan-African. Da ging es darum, dass man sagt, ich gehöre nicht nur einem Land dazu, sondern sobald du aus Afrika kommst, meist Subsahara, sind wir eins. Es gibt natürlich auch Nordafrikaner, die sich als Pan-Africans positionieren, was auch super schön ist. Und klar, they're all welcome so in dem Sinne. Und da geht es halt wirklich darum, dass Afrika als immer noch nicht als Land gesehen wird, aber einfach als politisch als eins gesehen wird. So, und da, das sind so die Motivationen von Pan-Africans, die sagen, egal woher du kommst, the number one thing is, als schwarze Person, you're African. So, genau.
Ja, ich finde es super, super erklärt. Also ich check's auf jeden Fall besser, als ich es davor gesehen habe. Ja, ja. Die Gedanken habe ich mir jetzt gar nicht gemacht, dass die Räume, in denen du dich befindest, natürlich einen Einfluss haben.
Ja.
Außer natürlich, wenn jetzt ich als Deutscher irgendwo im Ausland bin und ich höre noch einen Deutschen, dann denke ich mir auch so, oh shit.
Das ist witzig, das habe ich auch als Deutscher, sage ich auch so, oh nee, nicht schon wieder.
Muss ich jetzt eine andere Sprache sprechen? Psst. Nicht, dass sie uns erkennen.
Ja, das ist schon, also sad. Man... Ja, das ist schon was ganz anderes. Also dadurch Amerika bin ich auch viel und so, und da hast du ja auch Afroamerikaner und dann hast du aber auch Africans, so, die in der ersten und zweiten Generation da sind, die claimen auch, dass sie Africans sind. So wie, wo aber Afroamerikaner natürlich eine ganz andere Geschichte auch haben und so. Das fällt natürlich in dem auch nochmal immer mit rein. Mhm. Ja.
Es ist auf jeden Fall komplex, aber nochmal ein Blick auf die Musik. Also gerade da war ja mit einem Mal Afrika auf der Karte, fand ich. Also vorher, ich habe auch 2017 angefangen, 2016, Afrika-Wissenschaften zu studieren und so versucht, Hausa mit Musik zu lernen. Und
ach echt? Schön.
Ja, es hat natürlich überhaupt, also ich habe nicht mal Hausa Musik gefunden, sondern weil die war irgendwie dann auch auf anderen Sprachen, irgendwie aus Nigeria, und ich glaube, die war auch gar nicht auf Spotify oder so.
Ja.
Hat sich mittlerweile möglicherweise verändert, aber
kann ich mir vorstellen, ja.
Es war ja auf jeden Fall, ich habe es dann auch, wie ich vorher meinte, so Megalore, Ganyan Stallion, die haben dann ja auf einmal auf Deutsch was gebracht, oder natürlich auch Ruff und Bones, die dann eben den Sound auch importiert haben, aber auch an sich war dann auf einmal ein Wizkid ein Name, oder also auch einfach riesige Namen, die ja kaum gematcht sind, sage ich mal. Also so groß, also so auch ein Bad Bunny, klar, auch nochmal eine andere Sparte, aber halt nicht englischsprachig oder englischsprachig teilweise ja auch African Artist, aber dass sie halt Weltstars werden, zumindest wenn man sich auch die Zahlen
anschaut,
mindestens das anguckt, aber auch davon abgesehen, ich fand, auf einmal waren die da und waren halt krasse Größen. Wie hast du das erlebt?
Es ist super spannend und eigentlich einer meiner Lieblingsthemen, weil als ich aufgewachsen bin, war halt Africanness nicht cool. So, ich bin aufgewachsen, da wurde, wenn jemand mich gut fand, dann war das so, ach, du kannst doch nicht aus Ghana kommen, du musst doch aus Brasilien kommen. Ich denke, Brasilianerin auch ganz anderen Flavor, aber cool. Und man hat dann irgendwie auch so die schwarzen Brüder gehabt, die dann auch sagen, die kommen aus Amerika eher als aus Afrika. Das ist Nummer eins. Und dann, als ich alt genug war und die Clubs betreten habe, dann gab es spezielle Clubs, die angefangen haben, so Afrobeats zu spielen und so. Oder damals viel mehr sogar Bushman, Jamaican Music, und das war so mein Trend. Und das hat sich aber dann so ein bisschen verheiratet fast schon mit African Music. Und warum ich den Hintergrund gebe, ist deswegen auch so ein bisschen Ghana, Nigeria, weil damals waren es viele, viele Hits aus Ghana. Ich weiß nicht, ob du noch einen Asonto-Trend kanntest und so, wo diese Tanzstile und so, also das war so ein richtiger Trend damals, so 2012, 2013, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen eingedämmt, und jetzt ist es so, und deswegen gab es auch die Geschichte zu Dirty December, nennt man das, was dann im Dezember passiert, die Trends setzen die Diaspora, also klar, die Locals, musst du dir vorstellen, die haben diese Trends schon, das ist deren Lebensrealität, das ist so deren Lebenselixier, und dann kommt die Diaspora, die ist dann als Trend an die Welt, in die Welt reinbringt, weil ich reise nach Hause und habe etwas gesehen und nehme das dann zurück nach Deutschland. Jetzt zur Musik. Der Grund auch ist, warum die Musik jetzt so laut, weil wir älter geworden sind. Ich bin jetzt immer, Gott, durch mein Alter, aber ich bin jetzt in meinen 30ern. Und als ich jünger war, hatte ich natürlich nicht so einen Einfluss, aber die Millennials sind jetzt in der zweiten, dritten, vierten Generation. Das heißt, die Musik, die wir konsumieren, ist natürlich jetzt viel mehr in your face, so. Das heißt, die Diaspora hat aktiv dafür gesorgt, dass die Musik nach außen kommt, weil TikTok-Trends oder Instagram-Trends, Tanzziele aus der Black Culture kommen. und die dann genutzt werden oft von anderen Influencern oder anderen TikTokern oder Influencern, die jetzt vielleicht nicht aus der schwarzen Diaspora kommen, aber es trotzdem cool finden. Und dann werden die ins Mainstream geholt und dann ist es plötzlich Popkultur. Und so hat sich das entwickelt über die letzten Jahre. Und aktiv ist es so, dass, ja, ich würde sagen, Deutschland ist Nummer 5 auf dem globalen Markt, was African Music angeht. Trotzdem ist es aber so, dass man immer gesagt, wir sind doch immer noch die, weil von uns gibt es nicht so viele. Was ironisch ist, weil es bedeutet ja, dass die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, da jetzt aktiv danach sucht, auch nach afrikanischer Musik. Und die Generation, die Gen Z, lebt davon. Und das liegt einfach aber daran an der Diaspora, die gesagt hat, wir bringen das mit nach Hause. Ja.
Hast du Favorites? Also auch die du vielleicht nicht unbedingt, ich meine, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil sehr, sehr viel. Ich habe auch in eine deiner Playlists reingehört, aber wo du auch sagst, ey, da feiere ich nicht nur ein, zwei Liedern, sondern da bin ich gern auf Konzert. Da ist wirklich schon ein bisschen mehr Liebe für.
Oh, ich war ganz, oder ja doch, war ganz, ganz lange ein Burna Boy Fan. Ich habe seine Journey, wie er, also ich bin Burna Boy Fan seit 2012, also seine Musik, wie seine Anfangszeiten, wir sind am selben Alter. Und ich konnte die Entwicklung wirklich mitsehen. Und ich erinnere mich an ein Konzert, ich glaube es war 2019 oder 2018 hier in Deutschland, in Berlin. Das war unfassbar, wie er performt hat. Ich glaube, das war African Giant. Das Album, glaube ich, war das da. Das war unglaublich. Also Burna Boys Performances, die waren bis vor ein, zwei Jahren, konnte sich keiner mit messen, wirklich. Also fand ich ganz, ganz toll. Jetzt Künstler, wo ich einfach anmache und immer noch weiß, dass es gut ist, ist wirklich ein Burna Boy, ein Wizkid, Temps, die Neuen, ein Odile, einfach unfassbar gut. Da gibt es so viele verschiedene noch. Ich finde Tyler auch toll, aber muss ehrlich sein, bin ich noch ein größerer Fan von Ira Star. Also wie du merkst, da gibt es, kann ich jetzt nicht sagen, die eine, ne? Aber so konzertmäßig bisher wirklich Burna Boy. Ich habe letztens in L.A. war ich in einer Session von Odile im Soho House, das war unfassbar. Also die Artists sind echt tolle Performer und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, was so die afrikanischen Künstler auch nochmal so ausmacht, ja.
Tams hast du ja zumindest auch getroffen und die hat gesagt, wie schön du bist.
Ja. Wo hast du das denn her?
Tja, aus Femcraft. Auch sehr gutes Interview mit Sherry Bar, mit der du ja jetzt in L.A. warst.
Ja, also, genau, richtig. Ja.
Man merkt, man ist connected in der Musikindustrie. Mhm. Ich glaube, wir können ganz gut weitermachen, auch wo wir gerade bei Diaspora sind. Weil du hast ja ein Projekt, wo du jetzt noch nicht so viel zu sagen möchtest, aber schon so ein bisschen Einblick geben kannst, wo du gerade schon ein bisschen Energie in dem letzten Jahr, glaube ich, investiert hast, Diaspora Eats.
Ja, genau. Also Diaspora Eats ist vor 2 Jahren jetzt genau entstanden. Die Idee kam daher, dass ich seit mittlerweile 6 Jahren in der Musikindustrie oder in der Themenindustrie aktiv in der Musikindustrie 500 Jahre gearbeitet habe und gesehen habe, dass medial für Künstler, die afrikanische Künstler, aber auch Künstler aus der Diaspora, die African Music machen. Und wenn ich African Music meine, meine ich wirklich Amapiano, Afrobeats, Afropop etc. Für Indie, everything. Und für die es keine richtige Plattform hier in Deutschland gab. Obwohl, wie du gesagt hast, es wächst. Also vielen ist es einfach nicht bewusst. Die Trends sind da, die Zahlen sind da, aber Marken oder Plattformen, Medienplattformen, die wissen noch nicht ganz, wie die das greifen sollen. Das ist irgendwie noch so ein deutsches Phänomen. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Und mir ist das extrem aufgefallen und da habe ich gesagt, ich möchte das ändern. Ich möchte eine Brücke finden, wie Artists nicht nur ein Konzert spielen und dann abzischen, weil der Need ist noch da, die Artists besser kennenzulernen hier im deutschen Markt. Eine bessere Platzierung für die zu finden. So wie wir auch andere Artists auch hier haben. So, wir sind, Deutschland ist da jetzt nicht so gut drin, Artists zu greifen und hier zu halten und die besser kennenzulernen, sondern man muss gefühlt auf andere Kanäle zugreifen, die dann vielleicht aus der UK oder Amerika kommen, wenn man mehr über die Künstler erfahren will. Und das wollte ich unbedingt ändern. Das heißt jetzt so ein bisschen mehr den Hintergrund zu Diaspora Eats. Und eine Sache, die ich halt auch immer erkannt habe, ist natürlich aus der generellen Entertainment-Industrie, wenn du mit jemandem Kaffee trinken gehst, ist es ganz anders, wenn du mit jemandem essen gehst. und die Gespräche sind anders. Das heißt, mir war wichtig, dass das Gespräch kein Kaffeegespräch wird, sondern ein Gespräch, wo es ein bisschen intimer ist, wo es wirklich um Edität, um die Musik, um das Essen dahinter und so geht. Genau, deshalb habe ich jetzt schon so ein bisschen mehr gegeben, aber Diaspora Eats ist halt wirklich eine Culture-Community-Plattform. Genau.
Um es aber noch mal ein bisschen besser greifen zu können, also das Ziel ist, noch ist da jetzt nichts aufgezeichnet oder veröffentlicht oder so, dass halt zum Beispiel ein WizKid dann mit dir sogar am Tisch sitzt und ihr quatscht und das ist irgendein Interviewformat mit Essen, okay.
Genau, also aktiv, dass wir an einem Tisch sitzen und Gespräche austauschen. Ich glaube, das ist das, was ich auch vorhin meinte, ne, wo wir was so angerissen haben. Es ist was anderes, wenn, das ist total doof vielleicht, aber wenn du jetzt mit einem WizKid da sitzt, dann kann man natürlich irgendwie tolle Gespräche führen. Das meine ich gar nicht. Aber das Sentiment, was man spürt und die Kultur dahinter ist natürlich was anderes, wenn jemand sitzen hast, der so aussieht wie er. Und das fehlt in Deutschland noch so ein bisschen. Auch Menschen, die aussehen wie ich oder wie ein WizKid, wie eine Ira Star, dass die da auch eine Plattform bekommen und auch so ein bisschen ihre Geschichte erzählen können. Ja.
Ich könnte dann nochmal fragen, wie er das denn sieht mit, fühlen sich Afrikaner als eins oder nicht? Erklär mir Afrika, bitte. Voll. Aber ich meine, auf der anderen Seite, vielleicht hast du da ein bisschen schon Erfahrungen gemacht, ist es ja auch schwer. Ne? Umso größer die Leute sind, umso mehr Streams, selbst wenn es ein deutscher Artist ist, die überhaupt irgendwie mal vor die Kamera zu bekommen, ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, abgesehen davon, dass die Leute wahrscheinlich keinen Bock haben, über Afrika zu reden.
Richtig, und das ist nämlich das Ding. Und sie kommen hier hin, dann muss man über Afrika reden und auf eine Art und Weise, die halt nicht natürlich gegeben ist. Wir werden auch über Afrika reden, also bestimmt, wahrscheinlich 80% unserer Konversion. Aber das Sentiment dahinter ist ein ganz, ganz anderes. Bannerboy war ja auch schon hier und es gibt tolle Gespräche, es ist es gar nicht. Es ist wirklich aber ein ganz anderes Gespräch, was man führt. Und das habe ich auch in der Musikindustrie richtig gemerkt. Wenn ich auftauche, wie es natürlich ist, wenn ein schwarzer Künstler da ist, als jetzt vielleicht ein Kollege oder so. Und die sind auch groß und es ist auch schwierig, an die ranzukommen. Deswegen ist jetzt WizKid einfach ein Traum. Aber man sieht ja trotzdem, dass die irgendwie Interviews in anderen Ländern führen können. Mhm. Ne? Also man könnte sagen, ja, die sind total schwer zu greifen. Aber ich habe auch schon mit Künstlern gesprochen, die sagen, ja, Deutschland ist ein Markt, da hat man das Gefühl, das ist nicht so, ist man nicht so extrem willkommen.
Mhm. Wie weit bist du denn im Prozess? Also, weil ich denke mir, so 2 Jahre sitzt du da, überlegst, wo bleibt der Content?
Hallo. Richtig. Also dadurch, du hast es vorhin auch so ein bisschen erwähnt, du bist ja auch Medienexperte. Du bist ja schon seit Jahren drin. Und für mich ist es so, dass ich aufgrund meiner Erfahrung halt extreme Perfektionismusgedanken einfach habe. Also man muss wirklich sagen, dass es bei mir eher so ist, dass ich sage, das muss jetzt richtig sitzen, das muss gemacht werden. Mir war auch wichtig, direkt auch ein Team zu haben, was das Ganze mit erlebt und spürt. Und das habe ich dann auch aufbauen können. Und jetzt ist es so, dass ich sage, okay, wenn wir das machen, dann müssen die Leute auch wirklich aktiv bezahlt werden können. Und ein Traum wäre natürlich, einen Brandpartner dafür zu bekommen, auch für die Umsetzung dahinter. Ja.
Also aus meiner Erfahrung ist halt erstmal natürlich gut, auch gerade in der heutigen Zeit, auch gerade wenn du irgendwie sowas Video-YouTube-Format-mäßiges machen möchtest, dass dann wirklich natürlich, dass es gut aussieht, aber die Dimensionen sind dann, glaube ich, schnell einfach nicht mehr umsetzbar. Mhm. Also zum Vergleich, Diary of a CEO, sagt ihr was? Mhm. Ist ja auch ein recht hochqualitativ gefilmtes Format, wo auch sehr hochrangige Gäste oft zu Gast sind, mit einem Dude, der selbst auch eine große Reichweite hat, aber ich habe mir auch einen Blog von ihm letztens angeguckt und der meinte halt auch irgendwie, da geht es halt um Millionen einfach. Also der will halt irgendwie auch ein Business, der investiert halt auch super viel, so ein bisschen Mr. Beast-mäßig, nicht ganz, also nicht vergleichbar, nicht so riesig, aber wo man sich schon irgendwie bewusst werden muss, wenn man es auf dem Level machen möchte, dann wird es halt schon sehr, sehr teuer und das zu recoupen ist sehr schwierig und dann ist natürlich die große Gefahr, dass man es nicht rausbringt. Also ohne, dass ich jetzt demotivieren möchte oder sowas. Aber einfach, ich glaube, manchmal ist es oder oftmals gerade in unserer deutschsprachigen, wobei du sagst, du machst es wahrscheinlich bilingual, deutschsprachig, englischsprachig oder was auch immer, dass man halt auch vor allem macht, ne? Weil das ist ja auch frustrierend, wenn man dann lange irgendwie überlegt und dann kommt nichts und dann kommt irgendwer und macht die Idee vor dir.
Ja, es gibt ja auch schon so ein paar Sachen, aber ich glaube, meine Motivation liegt halt daran, dass, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber keiner ist ich. Und die Vision, ich habe mit Leuten das schon geteilt oder Menschen, die auch ähnliche Ideen haben und so. Und es gibt ja auch immer wieder so ein paar Formate. Und da ist auch so ein bisschen die Krux. Und ich kann, das ist super schwierig, weil ich als schwarze Frau etwas zu starten und dann funktioniert das nicht. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn ein Peer das macht, der vielleicht anders aussieht. Und
aber warum?
Das ist so schwierig, man steht gefühlt immer für alle und man möchte es gar nicht. Man möchte nicht für alle stehen, aber man wird automatisch in so eine Ecke gedrückt. Und besonders mit der Erfahrung, die ich jetzt einfach habe, ich bin über 10 Jahren im Marketing, da ist es nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung dahinter. Das sind Sachen, die natürlich im Hinterkopf lingern und die könnt ihr jetzt auch ignorieren. Aber dadurch, dass ich halt so krass perfektionistisch getrieben bin, habe ich natürlich auch immer Angst, dass es nicht so umgesetzt wird, wie ich es mir vorstelle. Und ich möchte Dinge meistens wirklich auch so machen, wie ich mir die vorgestellt habe, weil wenn es mein eigenes Baby ist, wenn ich natürlich jetzt für ein Unternehmen arbeite, ich habe natürlich da auch schon Fehler gemacht oder Sachen umgesetzt und so, das ist ganz anderes. Aber wenn man für ein Produkt oder für eine Marke oder für seine eigene Marke als einzige Person da steht, ist das schon mal was ganz, ganz anderes. Und bezüglich Frust, ich muss sagen, dass dieser Frust noch gar nicht richtig da ist, weil ich ein bisschen mehr auf die Message achte, also mir ist meine Mission super wichtig. Und zurück zu dem, was du gesagt hast, letztendlich beim Diary CEO, der liefert ja aktiv Dinge, die die Menschen interessiert, deswegen konnte der wachsen und der hat sich aufs Wesentliche konzentriert und das macht er echt unfassbar richtig gut. Das heißt, mein Fokus sollte sein, deswegen ist es auch so, jetzt kann ich nicht therapiemäßig, aber was ich für mich jetzt letzten Wochen auch erkannt hatte, ist, mein Fokus sollte sein, die Mission oder die Message, die ich vertreten möchte in den Gesprächen, so zu schauen, dass die wirklich auch umgesetzt wird. Aber natürlich mit einer Qualität, wo sich die Menschen es auch angucken, weil man kennt das selber, wenn man nicht so gute qualitative Videos hat, dann schaut es auch wirklich keiner. Also dann schauen das wenige Menschen und da man sippt da schnell weg oder so. Und mein Ziel ist, wenn ich investiere, dann will ich auch ein richtiges Outcome haben.
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, da ist ja auch nochmal Sherryban als Beispiel, die er mit Femcraft das dann auch als Video auch gut umgesetzt hat und so. Jetzt halt, glaube ich, pausiert, beziehungsweise bei ihr hat sich das ja gewandelt, wenn ich es richtig sehe, dass aus dem Podcast einfach eher so eine Community entstanden ist mit Events und so weiter. Mhm. Also auch cool. Um dir jetzt ein bisschen Druck zu nehmen, ich glaube, dadurch, dass es alleine, wenn das Diaspora Eats heißt, das ist ja jetzt nicht Liz Eats, weißt du, wie ich meine?
Richtig, genau.
Also ich glaube, dass viele, also ich verstehe, was du meinst und ich meine, deine Gefühle sind ja deine Gefühle, aber ich würde jetzt, glaube ich, wenn du da was produzierst und auch gerade so diesen Staffelgedanken, ich finde das jetzt persönlich auch nicht so, dass man sagt, ich finde es immer schade, ich habe gerade auch noch irgendeinen Podcast gesehen, wo ich dachte, ach schade, der hat dann irgendwie nur eine Staffel gemacht oder so. Dann hat man natürlich im Kopf so, dann war es vielleicht nicht so erfolgreich, aber es ist ja auch nicht der einzige Grund, warum man mit irgendwas aufhört, sondern es kann ja auch einfach, ey, ich habe es gemacht, ich wollte das machen, ich habe 10 Folgen irgendwie gemacht und es war cool, aber jetzt habe ich irgendwie einfach einen anderen Job und ich habe nicht mehr so die Zeit und so, weißt du, wie ich meine?
Also total, ist nicht so, ich glaube auch so, das ist ein Fluch und Segen gleichzeitig, das zu machen, was ich mache und dann auch umsetzen zu wollen. Fluch, weil ich einfach aufgrund der Erfahrung, die ich habe, da diese extremen Ideen auch einfach habe. Also die Vorstellung, wie etwas sein soll, wie es aussehen soll, weil man auch schon Dinge umgesetzt hat, ist es so ein bisschen dieses, dass man die gleiche Erwartungshaltung hat für sein eigenes Projekt, wo man sagt, man hat da gar nicht die ähnlichen Ressourcen. Ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen mein Fluch. Und gleichzeitig, glaube ich, der Segen, weil ich halt auch die Erfahrung habe und weiß, wie man medial gewisse Sachen ausspielt, habe ich vielleicht ein paar Vorteile, die anderen Menschen nicht haben. Und da kommt auch nochmal Druck her. Also es ist so, spielt so voll viel rein, wie du merkst. Ich bin so voll krass an den Tisch und bin so voll so blub. Aber who knows? Also meine Hoffnung, Vision ist Q3.
Also im 3. Quartal des Jahres.
Richtig. Und bis dahin, ich versuche mir da einfach den Druck auch zu nehmen. Ich wollte auch lange nicht darüber reden. Ich dachte auch, wenn ich jetzt darüber rede, dann fragen die Leute darüber und so. Aber allein das habe ich mir jetzt schon weggenommen. Also ich habe mir jetzt so diesen generellen Druck weggenommen, das jetzt irgendwie so zu verheimlichen und nicht ganz zu teilen und so. Ja, genau, deswegen.
Manifestieren.
Manifestieren.
Ansonsten bist du ja auch noch in BEN, Black Entertainment Network, investiert, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Warum investierst du da Zeit?
Genau, also wir haben Black Entertainment Network auch für ungefähr im Mai sind es 2 Jahre gegründet. Und der Hintergrund war in ähnlicher. Ich habe in der Musikindustrie gestartet und gefühlt war ich alleine als schwarze Person bei Events. Und dann gab es noch eine andere Person, Will. Und Will und ich haben immer gesagt, sind wir die Einzigen? Und dann so, ja, wir sind tatsächlich die Einzigen hier. Und so ging das mit vielen Events so. Und dann vor 2 Jahren auf einem anderen Industry-Event haben wir gesagt, okay, es reicht. Wer ist noch hier? Und dann haben wir so 5 Leute gefunden. Und das war ganz toll. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns noch mal treffen und darüber reden. Und aus allem kam dieser Need her, sich zu connecten, in der Entertainment-Branche speziell. Und dann auch zu sagen, also es ist so komisch, weil ich weiß nicht, Tobias, wenn du schaust, was für Trends sind, wo die Trends herkommen, was Culture shaped, ob du da nicht sagen würdest, es ist die Black Culture. Aber wir hatten das Gefühl, dass das Geld, das Monetäre, das Zusammenkommen sekundär war, also nicht mal sekundär. Also dass wirklich viele, viele Artists, viele Marken, viele Ideen gar nicht entstehen konnten oder weil es andere Menschen und andere Organisationen gab, die sich dann so für sich geclaimed haben und wie gesagt haben, es reicht jetzt. Um wirklich Sachen umsetzen zu können, muss man auch dann nicht nur den Vordergrund ändern, wie ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt Stars by Eats, sondern auch das Backend. Also wer sind die Personen, die aktiv mit Ideen kommen, die das Budget dafür haben und auch die Umsetzung, weil damit es auch authentisch bleibt. Es gibt so viele, es gibt super viele oder immer mehr Culture-Agenturen, die kommen und sagen, wir wissen, wie Culture-Marketing funktioniert. Die Frage ist aber, wisst ihr überhaupt, was Culture ist? Also es gibt verschiedene Kulturen und Cultures und ich sage immer, wenn ich von einem Theaterstück spreche, rede ich von einer Kultur, wenn es eine deutsche Kultur ist. Aber wenn ich von einer Culture spreche, wie zum Beispiel Hip-Hop, Basketball, ist es meistens Black Culture. Und die entsteht auch innerhalb der Community. Und der Grund, warum die überhaupt entstehen kann, ist, weil die Lebensrealitäten gleich sind. Aber die Personen, die es erzählen, die Personen, die die Kampagnen bestimmen, sind dann meistens gar nicht die Personen, die so aussehen, die diese ganze Culture prägen. Und das ist eines der Gründe, warum wir Black Entertainment Network gegründet haben, um zusammenzukommen und aktiv diese Culture besser erzählen zu können und auch bessere Budgets verteilen zu können.
Will McKinney Ruffelt war das?
Ja, genau. Ja, ja. Der ist ja bei, oh Gott, sage ich wieder falsch.
Sony,
aber bei Gold League. Genau, ist er aktiv. Und es ist nicht so, das ist auch Peggy, die ist Head of Content.
Peggy Adamu.
Genau. Dann gibt es Teddy Sapong, der ist der Manager von Sirius Klein und Rascal, der Producer, also macht relativ viel. Und dann gibt es noch Jack. Und Jack ist auch der Manager von Kwame.
Jack Zane.
Ja, genau. Und wir sind dann so ein Kollektiv geworden. Wir sagen auch, dass wir aktiv wollen, dass Leute in unser Netzwerk reinkommen. Wir sind jetzt zwar die Gründer, aber wir wollen, dass das Netzwerk größer wird. Und wir sagen auch aktiv Entertainment, weil hätten wir es nur auf die Musikindustrie bezogen, dann wäre es irgendwann ausgeschöpft gewesen an den Personen, die einen Senior-Titel irgendwo haben oder so oder relativ seniorisch sind und Budgets auch verwalten. Und deswegen haben wir es geöffnet zu Sport, Fashion, alles, was so diesen Entertainment-Segment anfasst. Ja, und das Ziel ist wirklich zusammenzukommen, Budgets zu differenzieren und auch Outcomes zu bestimmen.
Aber wenn ich jetzt kein Senior bin, dann kann ich trotzdem mich mit euch connecten?
Du kannst definitiv mit uns connecten, auch wenn du jetzt nicht eine Senior-Position hast. Darum geht es eher darum, dass wir sagen, zum Beispiel, als wenn du jetzt Künstler bist, kannst du jetzt nicht zu unseren, das klingt so doof.
Elitären Treffen.
Ja, genau, das klingt total doof, weil ich glaube, nochmal zurück zu unserem Ziel. Wir kennen ja Events, wenn Artists dabei sind und Artists sind super, super wichtig. Problem, was aber oft entsteht, ist, dass der Fokus dann auf den Artist liegt. Und die Personen aber, die wirklich aktiv was verändern, sind die Personen im Hintergrund. Und wir haben gesagt, wir wollen mit den Leuten arbeiten, die im Hintergrund sind, weil die wirklich aktiv auch dafür sorgen, dass das Leben der Artist besser ist. Das heißt, unsere Events sind leider erstmal noch ohne Artist. Das heißt, bist du ein Praktikant, kannst natürlich trotzdem kommen. Aber die Positionen, die wir verändern wollen, sind nicht nur die Entry-Level-Positionen. Klar, wir geben auch Tipps, wie man die Musikindustrie starten kann und so. Das haben wir auch schon in Panel-Talks gehabt bei der Popkultur oder Reeperbahn-Festival und so. Aber für uns ist wichtig, dass die Personen, die mit uns dann arbeiten, auch Personen sind, die wirklich aktiv innerhalb ihrer Industrie was verändern können. Mhm. Ja, genau.
Aber ist die Zukunft geplant, dass ich da irgendwie Mitglied werden kann oder so? Habt ihr einen Verein oder sowas? Oder wie ist da die Struktur gedacht? Also, weil ich glaube, ist immer noch ein bisschen schwer greifbar. Abgesehen, ihr macht ein Event, dann weiß ich, ich kann da hingehen. Aber was ist da?
E.V. Genau, es ist ein Mitglied. Also du kannst irgendwann Mitglied werden. Wir sind gerade so ein bisschen mit dem deutschen System am Kämpfen, müssen wir ehrlich sagen, seit über einem halben Jahr, wo wir für diesen E.V.-Status kämpfen, weil die sagen, das ist zu nischig und grenzt aus, wo wir eigentlich eher sagen, naja, wir sagen eigentlich, wir brauchen das, damit wir inclusive werden. Und da kämpfen wir gerade mit dem deutschen System so ein bisschen hin und her. Deswegen sind wir noch kein e.V., wir sind schon registriert und alles. Aber aktiv e.V. kann ich es noch nicht nennen.
Was würdest du denn für Tipps raushauen für auch gerade Black People, die auch in der Entertainment-Industrie starten wollen?
Also da muss ich schon differenzieren zwischen welcher Industrie. Ne? Also Entertainment-Industrie ja, aber Sport, Musik.
Sagen wir da Musikindustrie.
In der Musikindustrie. Auch nochmal, welches Level bist du? Aber wichtig, mit einem Praktikum anzufangen. Ich bin natürlich auch Quereinsteiger. Das liegt aber dann daran, wie viel Erfahrung du schon hast in dem Bereich, in dem Segment, in dem du starten möchtest. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin frisch vom Studium und möchte in der Musikindustrie arbeiten, dann ist es wirklich nochmal wichtig, dass man ein Praktikum macht. Man kann 10 Praktika vorher gemacht haben, aber wenn es nicht in der Musikindustrie war, dann bringt es dir leider nichts. Das ist wirklich aktiv das Problem. Und als schwarze Person unbedingt vorher connecten. Each one teach one. Also versuch dich mit einer Person wirklich aktiv zu connecten, die schon in der Musikindustrie ist. Sei auch ein bisschen hartnäckiger, frag nochmal nach. Und ja, auch wir haben Personen, wo Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich suche ein Praktikum, dann posten wir es natürlich auch. Oder gibt es gerade eine Position bei Sony oder so? Dann gucken wir natürlich auch, dass die Person, also dann schauen wir natürlich auch in unser Netzwerk rein und sagen, ah, da wird gerade ein Praktikum gesucht oder so. Also wir helfen auch. Aber wirklich, Nummer eins ist connecten mit anderen schwarzen Personen.
Machst du auch bei Mevim zum Beispiel, bist du Mentorin für Diarra Thiam, richtig?
Genau, richtig. Mevim hatte mir letztes Jahr geschrieben gehabt und ich habe lange überlegt, ob ich es machen sollte, typisch Imposter, weil ich dachte, das habe ich nicht zu erzählen oder zu helfen. Und habe mich aber dann dafür entschieden gehabt, weil Mevim das sehr gut auch präsentiert hat und was denen so wichtig ist. Und letztendlich habe ich auch mit Jara sind wir zusammengefunden und da läuft es auch echt super. Und sie macht ja auch gerade ein Praktikum bei Sony Music.
Diarra Thiam, okay.
Genau.
Du bist auch bei Miss Germany an den Start gegangen und da in der Kategorie Mover für deine Dance Moves.
Richtig, hallo. Leider nur Vierte geworden, sonst wäre ich natürlich Erste, hätte jetzt nur tanzen.
Jetzt aber trotzdem Glückwunsch. Was hat dir das gebracht?
Miss Germany ist eine Plattform, in der, wo Sichtbarkeit verlangt wird und auch gebraucht ist. Und lange habe ich einfach im Hintergrund gearbeitet, in den ganzen Industrien, für Brands, für Artists und habe immer dafür gesorgt, dass die Sichtbarkeit erhalten. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und irgendwann wurde mir gesagt, mach doch mal bei diesem Panel mit. Also ich wurde eigentlich komplett ins kalte Wasser geschmissen. Dann habe ich es getan und danach kamen Personen auf mich zu, die sagten, oh, du hast uns total inspiriert und ich wünschte, du würdest es öfter machen. Ich dachte, man will meine Stimme haben, okay, cool. Und habe dann mehrere solcher Panels gemacht, wie auch auf dem South by Southwest und habe gemerkt, dass der Impact, der danach gekommen ist, viel bedeutender war, als wie ich mich in der Situation gefühlt habe. Und deswegen habe ich dann durch eine andere Freundin, die damals, die ein Jahr vorher mitgemacht hat, habe ich dann die Motivation gefunden oder die Kraft gefunden, mich da auch aktiv mitzumachen. Weil der nächste Schritt auch für meinen Podcast ist natürlich Sichtbarkeit für meine eigene Person. Ich habe so ein Bauchhungergefühl.
Ja, das haben wir, glaube ich, gehört.
Ja, ich war so, okay, wow. Der nächste Schritt für meine Person und wo es mir immer noch super, super schwer fällt, einfach wegen Imposter und so, ist aber Sichtbarkeit, weil es sehr wenige Personen gibt, die in der Entertainment-Industrie arbeiten und dort die Erfahrung hatten. Und das war quasi der nächste logische Schritt, aber schwer fällt mir es immer noch, ja.
Aber jetzt, was hat sich durch Miss Germany, ist ja gerade erst für dich, glaube ich, beendet. Du hast ja vor ein paar Tagen noch ein Interview zum Beispiel gepostet. Mhm. Was hast du da mitgenommen? Also was hast du da mitgemacht? Wie war die Erfahrung?
Ja, dort? Ich kann nur die Learnings für mich rausziehen als Person. Aber ich glaube, im Öffentlichen selber hat sich jetzt nicht automatisch viel verändert.
Ich meine, jetzt für dich persönlich.
Für mich persönlich. Ich glaube, klarer nochmal zu wissen, warum mir meine Mission so wichtig ist, also warum Vielfalt hinter den Kulissen, vor den Kulissen einfach aktiv essentiell ist. Wie ich das auch besser kommunizieren kann, würde ich sagen. Ich glaube, das sind die größten Learnings tatsächlich. Also wirklich aktiv, warum meine Mission für mich so relevant ist. Nicht nur für die Personen, die aussehen wie ich, sondern einfach grundsätzlich für Deutschland. Warum das so wichtig ist, dass ich Dinge auf den Punkt bringen kann. Und warum Sichtbarkeit einfach auch nochmal wichtig ist, ja.
Warum ist es denn wichtig für Deutschland?
Weil wir sind gerade in einem, Deutschland ist relativ gespalten, einfach auch gerade politisch. Und ich glaube, es liegt daran, dass Menschen einfach nicht mehr so gut kommunizieren miteinander. Man hört einem nicht mehr richtig zu, man ist distracted. Social Media spielt eine viel größere Rolle als die Realität. Und man hat damals eigentlich schon gewusst, und wie man halt auch wegsagt, man immer wieder, Social Media ist nicht Realität. Aber wir sind darauf kleben geblieben. Und dadurch ist auch so eine aktive Spaltung, weil alles nur noch extrem gemacht wird, extrem erzählt wird. Medien, wenn Vielfalt gezeigt wird, dann ist Vielfalt am Provozieren und nicht einfach am Leben und am Enjoyen. Und ja, das ist der Grund, ja.
Der böse Müritzer mit seinem Diversitäts- oder die Bahn mit ihrer Diversity, ja.
Ja, dass Leute, man hat das Gefühl, mit 2020 kam so eine Welle, da hat jede Brand gefühlt, man muss jetzt was machen, man muss jetzt Vielfalt zeigen. Aber man hat gar nicht verstanden, was es eigentlich ist. So, man hat aber jetzt einfach irgendwie Gesichter genommen, schwarze, asiatische, alles Mögliche, um kurz zu sagen, ich habe jetzt eine Person davon, die repräsentiert jetzt alles. Aber die deutsche Wirtschaft und die Marken müssen verstehen, wie essentiell Vielfalt aber einfach für die Wirtschaft auch ist. Und andere Länder verstehen das, auch wenn die politisch natürlich immer noch so links und rechts sind, ist aber die Vielfalt für die Industrie so essentiell gewesen, dass Deutschland selber innovativ relativ weit hinterherhinkt. Und du mit Vielfalt kriegst du verschiedene Perspektiven. Und diese Perspektiven ermöglichen dir neue Ideen. Und das bringt natürlich auch, der kurbelt die Wirtschaft an. Und die Leute müssen aber dadurch halt erstmal wieder zusammenfinden. Und meine Mission, warum ich gesagt habe, dass das so wichtig ist, es liegt halt die Basis für alles. Egal, was man werden möchte, egal, was man sagen möchte, man muss der Person erstmal zuhören und die Missionen haben dann erst einen Impact. Ja.
Abgesehen von Ben und die Eats, der Aspera Eats, bist du jetzt auch nicht mehr bei TuneCore, sondern aktuell dann auch zusätzlich noch einfach im Consulting-Bereich, oder einfach noch bist du auch im Consulting-Bereich. Das heißt, du machst jetzt gerade auch Culture-Marketing als Freelancerin sozusagen. Da kann man dich auch anschreiben und deine Dienste in Anspruch nehmen.
Richtig. Ja, man kann, ich habe letzten Sommer aufgehört und man kann mich einfach als, also ich habe meinen letzten Titel und das, was ich immer noch mache, ist Brand Building, also Senior Global Brand Manager. Ich gehe strategisch in die Brands rein und mache das aber aktiv, dass ich mich auf Culture Marketing spezialisiere. Also eine Marke möchte verstehen, wie man in eine gewisse Culture reinkommt. Dem habe ich jetzt Beispiele gemacht. Und eine neue Zielgruppe rein und ich helfe denen dabei, genau.
Wir haben auch schon lange geredet, das war auch sehr schön, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, auch weil du Termine hast. Meine abschließenden Fragen sind, was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Oh, mein Bauch, Silvia, sprechen. Mein Bauch sagt Essen. Ich wünsche mir für die Musikindustrie, dass wirklich aktiv die Entscheidungspositionen nicht nur von den gleichen Menschen bedient wird, sondern dass da aktiv wirklich mehr Vielfalt gelebt wird. Das würde unsere deutsche Musikindustrie auch nochmal hochkurbeln und auch die Sichtbarkeit für Personen, die Musik machen und aus anderen Ländern kommen, nochmal enhancen. Es kann nicht immer nur einen Rapper geben, der dann aussieht, wie er aussieht, sondern da muss eine komplette grundsätzliche Vielfalt. Es passiert schon, man muss es sagen, aber es liegt nicht, ich sag dir ehrlich, es liegt nicht daran, dass die Musikindustrie beschlossen hat, sich zu ändern, sondern weil die Fans und die Künstler einfach in einer anderen Generation sind und erwachsener geworden sind und gesagt haben, wir nehmen das Ganze selber in die Hand und tatsächlich die Marken dazu gezwungen sind. Aber man möchte ja auch, dass wirklich die Entscheidungspositionen wacher werden und anders andere Entscheidungen treffen. Ja.
Und was wünschst du dir für dich?
Essen? Anscheinend. Ja, mein Bauch ist die ganze Zeit so, hallo.
Diaspora eats.
Oh, ja, Diaspora eats, Food, Hunger. Ich wünsche mir für mich selber, dass ich die Emotionen umsetzen kann, die ich auch gesetzt habe. Also Vielfalt ist gefühlt mein Slogan, das Thema darüber auf die Mappe zu bringen und nicht nur einfach diesen typischen Diversity-Talk zu haben, ja, okay, man muss es mal machen, sondern wie das auch wirklich aktiv umgesetzt werden kann, egal woher, ob das jetzt, wie gesagt, ob das eine Sportmarke ist oder ob das eine Musiklabel ist oder, dass ich aktiv den Leuten das nahebringen kann. Das würde ich mir für mich selber wünschen. Ich glaube, das würde mich glücklich machen und das ist auch das, was Deutschland unbedingt braucht. Ja.
Liz, vielen Dank.
Gerne. Sag mal, Bauch, okay, peinlich. Ja. Oh, sorry, ey, warum habe ich denn so Hunger?
Mir hat das Gespräch mit Liz Ajeman sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel mitgenommen. Im nächsten Interview ist Groove Attack Chef Christoph Jansen zu Gast. Den durfte ich live auf der CO Pop interviewen. Da lernt ihr dann auch wieder viel übers Musikbusiness. Folgt dem Thema Tech Podcast überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge nicht zu verpassen. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei Spotify. Einfach die 3 Punkte klicken und auf Show bewerten, das war's. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.